Mein Vortrag heißt Hey Siri, hallo Jasper. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich gehe in meinem normalen Leben um und mache Consulting für Linux mit dem Thema Virtualisierung. Und das ist hier ein Freizeitprojekt, mit dem ich mich beschäftigt habe in den letzten Monaten, um halt bei mir zu Hause ein bisschen Sprachsteuerung und Automatisierung zu betreiben. Es geht um Jasper, steht da schon ganz oben. Siri hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Also Siri natürlich hier gemeint, die Engine von Apple letztlich, die ja Sprach, also der Assistent von Apple, der ja letztlich Geschichten macht. Und natürlich möchte nicht jeder irgendwie all seine Sachen, die er so jedes Mal erzählt, mit einem Mikrofon aufgenommen haben, was dann halt alles über das Internet an die Firma Apple geht. Jetzt warte ich mal noch einen Moment, bis sich so die Ruhe noch wieder etwas einkehrt. Ich habe noch nichts Wichtiges erzählt, kommt ruhig rein. So, und also wie schon gesagt, nicht jeder möchte sich also irgendwie von Amazon die Alexa da hinstellen oder halt irgendwie mit seinem Apple-Telefon da irgendwas haben, was ständig übers Internet geht. Also haben sich natürlich auch Leute gedacht, naja, sowas können wir ja vielleicht auch mal in Open Source machen. Und Jasper ist halt so ein Ding. Das ist halt eine Open Source-Plattform, die im Wesentlichen dazu da ist, dass man eben Spracherkennung machen kann. Und sie selber sagen von sich in dem Projekt auch, die sind halt mehr so eine Art Framework. Also es gibt irgendwie so ein ganz paar vorgebaute Bausteine, aber man kann da eben mit sehr einfachen Methoden selber Dinge hinzufügen. Das zeige ich dann auch nachher mal, was ich dann eben da dran gebaut habe. Das ist wirklich mit sehr wenig Aufwand machbar. Was sinnvoll ist dazu, wenn man das erweitern möchte oder eben was bauen möchte, ist, dass man sich mit Python zumindest ein bisschen auskennt. Also wer irgendwie ein bisschen schon mal Skripte geschrieben hat oder so, wird den Einstieg da schnell finden. Aber wenn man jetzt ein bisschen komplexere Dinge machen will, ist halt irgendwie ein paar Python-Grundkenntnisse sehr von Vorteil. Das Ding ist halt gebaut auf einem Raspberry Pi, weil das eben so eine Geschichte ist. Naja, ich möchte das halt irgendwie always on haben, weil ich habe ja mein Mikro, was halt ständig mitlauschen soll. Eventuell sage ich ja mal irgendeinen Befehl. Das kann man Cloud-based betreiben, also tatsächlich auch, dass man wieder Dinge ins Internet schickt oder nicht. Da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Und wie gesagt, laufen tut das Ganze auf einem Raspberry Pi. Da mal die Frage an euch, gibt es irgendjemand, der mit Raspberry Pi gar nichts anfangen kann, für den das Neuland ist? Das finde ich sehr gut, dann muss ich da ja nicht weiter groß was zu erklären. Jetzt kommt mal, also ich habe so drei Teile jetzt. Es gibt den Easy Part, dann gibt es den Hard Part und dann gibt es den Really Easy Part. Den machen wir dann zum Schluss. Der einfache Teil, das war letztlich das Jasper auf dem Raspberry Pi zu installieren. Wenn man denn weiß, also dass man auf dieser Webseite, die da oben eingeblendet ist, Jasper Project GitHub.io, die Anleitung, die da sind, nicht benutzt. Die ist zwar schick und schön und da gibt es auch tolle Anleitungen und wenn man die macht, dann hat man so 2 bis 3 Tage investiert und das läuft einfach nicht. Und man muss aber fairerweise sagen, ich hätte vielleicht vorher noch mal ein bisschen mehr googeln sollen. Also es gibt tatsächlich ein Jasper Support Forum. Es ist sogar verlinkt da oben irgendwo unter Wiki oder so, weiß ich nicht genau, aber das ist die sinnvolle Webseite. Müsst ihr euch das auch nicht aufschreiben, also ich blende nachher nochmal meine Webseite ein, da gibt es den Vortrag und der wird hoffentlich dann auch irgendwie auf den Chemnitzer Linux-Tag-Seiten veröffentlicht, also ansonsten einfach mal suchen nach Jasper Support Forum, da findet man das. Und da gibt es deutlich neuere Anleitungen und deutlich aktuellere Informationen, denn die Webseite suggeriert vielleicht, dass da seit 2 Jahren nichts mehr passiert ist, aber das stimmt halt nicht, also das wird weiter aktiv entwickelt. Und wenn man also eben irgendwas machen will oder Fragen hat oder überhaupt was hat, dann einfach das Google-Forum benutzen. Da kriegt man auf die allermeisten Dinge Antworten, weil das schon mal Leute vor einem hatten, das Problem. Wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man da diesen lustigen Link. Und das ist der, den ihr haben wollt, weil hinter diesem Link verbirgt sich das Image, was auch auf einem aktuellen Raspberry Pi installiert werden kann. In der normalen Anleitung halt, da gibt es zwar auch ein Image, aber das ist halt Bocke alt und das kann ich auf dem aktuellen Raspberry Pi nicht zum Laufen bringen. Da ist halt dann das aktuelle Image und das lädt man sich dann halt runter. Das ist so 1,7 GB groß oder so. Und das macht man dann halt, wie man das so kennt. Ihr habt Raspberry Pi alle schon benutzt, also ich nehme mir halt die Idee und dann schiebe ich das auf meine SD-Karte und stecke die in den Raspberry Pi und boote das Ding dann. Anders als vielleicht bei einem normalen Raspberry Pi, bei einer normalen Raspberry Pi-Installation, wo man dann ja gleich mit einem grafischen Bildschirm begrüßt wird, ist das also hier nicht so, weil die Jungs haben sich natürlich Mühe gegeben. Da kommt man halt nach dem Booten erstmal zu einer Kommandozeile, kann sich dann aber immerhin mit den Standard-Credentials von so einem Raspberry einloggen und kann dann auf der Konsole weiter rumhantieren. Also wer auch da was jetzt mitmachen will, sollte halt keine Angst davor haben, ein bisschen was auf der Konsole zu machen. Aber wie ich schon sagte, man muss ohnehin ein bisschen Python coden, wenn man was Eigenes haben will. Also das ist, denke ich, keine Einstiegshürde. Es gibt dann noch einen zweiten spannenden Link, der so auch in den Foren da ist. Das sind dann nämlich die Dinge so, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich das Image runtergeladen habe? Und das startet natürlich erstmal schön, aber jetzt habe ich ja noch keine Spracherkennung irgendwie konfiguriert. Irgendwas muss ich da ja noch machen. Und da steht halt alles in diesem Link halt drin, was ich da machen will. Die gehen dann darauf ein, was für eine Zeitzone habe ich eigentlich, in welchem Ort bin ich eigentlich. Das hat zum Beispiel Auswirkungen darauf, wenn man fragt, wie ist das Wetter heute? Dann muss der wissen, wo bin ich eigentlich. Dann kann man da einen Namen hinterlegen, dass man da begrüßt wird. Man kann seine Mailadresse hinterlegen, wenn man das möchte. Dann kann der einen auch bei bestimmten Dingen per Mail alarmieren oder auf bestimmte Dinge von der Mail lauschen oder einem zum Beispiel auch Mails vorlesen. Denn da ist ein Sprachsynthesizer drin. Kommen wir nachher noch zu. Man kann die allermeisten Dinge auch erstmal skippen und nicht konfigurieren. Wenn man einfach nur mal probieren will, wie das so ist, dann kann man das auch alles leer lassen. Per Default sind da eben auch so Google Mail, also die sagen dann, gib deine Google Mail Adresse an, weil die halt per Standard gegen irgendeine Google API gehen, um bestimmte Dinge zu machen. Aber wer halt keine Google Mail Adresse hat, kann das einfach leer lassen, funktioniert trotzdem. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Erstkonfiguration, was dann da rausfällt, rausgenommen. Das ist die Profile-YAML, da spielt sich so im Prinzip alles ab, wenn man irgendwie jetzt Jasper konfigurieren will. Und auf die werde ich auch noch ein paar Mal eingehen, weil wenn ich jetzt gleich noch erzähle, was man da eben an verschiedenen Dingen austauschen kann in dem Ding und wie man das so benutzt, werde ich immer wieder auf diese Konfigurationsdatei zurückkommen. Und wie ihr seht, also die ist verhältnismäßig übersichtlich, erstmal nicht so viel drin und das meiste davon sieht man jetzt auch hier, also das sind halt hier die Default-Werte, die da drin stehen. Kann man auch rauslassen, interessiert ihn nicht, starten tut er auf jeden Fall trotzdem. Hier vorne sozusagen die Personalisierung, was irgendwie ich so bin. Und hier sind so ein paar Dinge drin, das hat dann schon mit der Sprache zu tun. Oben TTS, Text-to-Speech, unten STT, Speech-to-Text. Die Begriffe werde ich vielleicht ab und zu nochmal verwenden, nur dass er schon mal gehört hat. Also da geht es halt darum, die Eingabe, die ich mache, also was ich sage, dass das dann irgendwas übersetzt wird, was das Jasper versteht. Und da oben geht es halt um die Ausgabe, wenn der Jasper irgendwas hat, was er mir sagen will. Das passiert dann mit der Text-to-Speech-Engine. Also, easy Part fertig, hard Part. So, jetzt habe ich meinen Raspberry Pi laufen und Spracherkennung ist nicht einfach. Also, das merkt man vielleicht auch daran. Also ich weiß nicht, wer vielleicht von euch schon mal irgendwie mit seinem Handy so Google über die letzten Jahre mal benutzt hat, um einfach mal so eine Eingabe per Sprache zu machen. Also da gibt es ja immer neben dem Suchbutton, glaube ich, ist da so ein Mikrofon, kann man drauf drücken und dann was sagen und dann versucht Google das in irgendwie sinnvolle Sätze und Wörter zu fassen. Also wer das probiert hat über die letzten Jahre, ich habe das immer mal wieder versucht, hat gemerkt, die haben sich verbessert, also schon mal gut. Aber die Fehlerrate ist doch noch durchaus hoch. Also ich sage mal so bei 70-80% ist dann schon schwierig, weil dann habe ich immer noch, wenn ich jetzt meinem Rechner einen Befehl geben will oder dem Jasper, 20% Fehlerquote. So, und das ist halt die Google API und wir reden ja jetzt hier von einem Open-Source-Produkt, wo natürlich nicht irgendwie eine große Firma dahinter steckt, die da richtig viel Geld reinstecken kann, um das halt immer noch besser zu machen. Auch die Macher oder also es ist ein wesentlicher treibender Kopf hinter dem Jasper, den werden wir auch nachher nochmal kurz mit dem Namen kennenlernen, hat jetzt auch festgestellt, also sich da irgendwie auf eine Sache festzunageln, ist irgendwie keine gute Idee. Und hat deswegen die Möglichkeit geschaffen, dass man also verschiedene Engines, die halt Übersetzungen von der Sprache in irgendwie Text, den dann Jasper sinnvoll interpretieren kann, machen kann. Da kann man also diverse Engines anbinden. Und genauso kann man das also nicht nur für die Eingabe, sondern für die Ausgabe. Und dann kann man natürlich immer unterscheiden, mache ich das lokal auf meinem Raspberry Pi oder mache ich das halt mit irgendeinem Cloud-Backend halt im Internet. Und es gibt genau ja, vier Kombinationen letztlich, Eingabe, Ausgabe, jeweils lokal und Internet. Und ich werde euch jetzt einmal mal von jedem ein Beispiel vorstellen. In Jasper sind noch mehr drin, aber da gehe ich jetzt einmal mal drauf ein, dass ihr und an jedem Beispiel, an dem ich dann bin, werde ich so ein bisschen noch die Vor- und Nachteile erläutern, die ich halt damit mir eintrete oder die ich halt dann damit als Vorteil haben kann. Wir sind bei der Spracheingabe, also Speech-to-Text. Und wit.ai kannte ich vorher nicht, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Das ist eine die Default-Erkennungs-Engine in Jasper. Das heißt also, wenn man, hat man vielleicht auch hinten irgendwo gesehen, oder hat man am Anfang gesehen in der Datei, die ich aufgezeigt hatte, da stand da irgendwas von wit. Und die ist Internet-based. Also wenn ich die nutzen möchte, dann kann ich halt nicht sofort loslegen. Dann muss ich also erstmal auf eine Webseite gehen, zeige ich gleich noch. Jedenfalls muss ich mich da registrieren in dem Ding. Und die kann auch Deutsch zum Beispiel. Das ist ja die nächste Hürde, die genommen werden muss. Wenn ich eine Spracherkennungsengine habe, muss ich da auch sagen, was möchtest du jetzt gerade erkennen? Möchtest du Deutsch erkennen, Englisch erkennen, andere Sprachen erkennen? Und die meisten Dinge sind natürlich erstmal per Default Englisch, aber es tut sich was, also es wird immer besser. Wit.ai kann eben auch Deutsch. Und was ganz wichtig zu wissen ist, Wit.ai möchte gerne ganze Sätze hören. Ich habe meine Frau damit in den Wahnsinn getrieben, als ich das probiert habe und dann immer gesagt habe, Jasper, tu dies, Jasper, tu das. Und weil Jasper ja erstmal verstehen muss, dass er selber gemeint ist, gibt es halt dieses Codewort, wie bei Siri eben auch, also Jasper dann eben sagen. Und er hat immer das Jasper nicht verstanden. Und meine Frau ist halt wahnsinnig geworden, wenn ich halt dann 30 Mal hintereinander Jasper gesagt habe. Kann ich auch nachvollziehen. Man kommt sich auch irgendwann doof vor. Und irgendwann habe ich halt mal in so einer Notiz gefunden, auch irgendwo in dem Forum, also irgendwann liest man die Dinge dann. Ja, das ist eine Engine, die erkennt ganze Sätze. Sag doch einfach mal, hallo Jasper, wie geht's dir? Und dann sage ich, hallo Jasper, wie geht's dir? Und zack, hat er Jasper erkannt in dem ganzen Kontext und schaltet sich dann auch ein und ich kann Befehle eingeben. Also das ist total wichtig zu wissen. Wenn ihr die benutzt, benutzt ganze Sätze. Dazu vielleicht dann auch gleich noch ein Punkt. Kann ich das? Ich erzähle es dann hier jetzt an der Stelle. Ich gehe später nochmal kurz drauf ein. Man kann Jasper auch umbenennen. Zum Beispiel in Karl oder Tom oder so. Und das ist ganz besonders sinnvoll, wenn man Deutsch als Erkennungsengine benutzen möchte. Warum? Weil natürlich jetzt wit.ai versucht, jedes Wort, was ich dem sage, in ein deutsches Wort zu übersetzen. Und Jasper ist nun mal kein deutscher Name. Da hat er Schwierigkeiten mit. Also wenn ich ihn dann stattdessen Karl nenne, kommt er damit viel besser klar. So, wie benutze ich das Ding jetzt? Ich habe ja gesagt, also es ist per Default erstmal konfiguriert im Jasper. Also ich muss im Jasper selber nichts einstellen, außer dass ich dem einen Token geben muss. Also ich muss mich halt bei wit.ai registrieren. Das ist ein Unternehmen, die sitzen auch irgendwo im Silicon Valley. Die haben natürlich auch so eine 100-seitige Lizenz, irgendwas, Vereinbarung, da, die man dann da anklickt und nutzen natürlich auch die Daten, die man dann dahin pipet, um halt mehr Analysen zu machen, ihre Spracherkennung zu verbessern. Also sie werben halt damit, dass sie halt frei sind und unbegrenzt sind. Also man kann da jeden Tag beliebig viele Sachen hinschicken. Anders zum Beispiel als bei der Google Engine, bei der man halt sehr limitiert ist. Aber ob die jetzt speichern oder was die im Detail damit machen oder ob die irgendwie demnächst mal von einem großen Laden gekauft werden, weiß man halt nicht. Und das ist eben diese Sache, hatte ich ja gesagt, also Nachteil ist eben, das Ding ist halt im Internet, das ist cloud-based und ich muss mir dessen bewusst sein, dass halt alles, was ich an Audio bei mir habe, im Zweifel irgendwo auf einem Server in Amerika oder sonst wo gespeichert wird und da vielleicht auch nie wieder gelöscht wird. Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil von dieser Cloud-Engine. Der Vorteil ist halt, und das ist, gilt jetzt für generell alle Engines, alle Cloud-Engines oder Engines, die ich im Internet habe, die sind von der Texterkennung her einfach viel besser als das, was ich lokal auf meinem Raspberry Pi machen kann. Die haben halt da irgendwie eine riesen Datenbank, haben da irgendwie große Server, die irgendwas rechnen können. Mein Raspberry Pi ist da halt sehr beschränkt. Und insofern ist halt generell bei allem, was ich probiert habe, die Internet-Engines sind einfach viel besser. Wenn ich das also machen will, dann gehe ich einfach oben auf diese Webseite. Die ist schön kurz und knackig zu merken. Ich brauche einen GitHub- oder Facebook-Account, glaube ich. Also ich habe zumindest so spontan nichts gefunden, dass ich mir da nur für den Laden einen eigenen Account machen kann. Dann kann ich mich aber einfach mit meinen Daten da einloggen, sage dann meinem GitHub, ja, lass den mal zu, dass der sich registrieren kann. Dann erstelle ich ein Projekt. Dieses Erstellen ist halt auch total einfach, weil die halt, naja, die sind halt auch Web 2.0 und so. Ich melde mich da an, dann kriege ich gleich so einen Wizard und der sagt, hier, du möchtest ein neues Projekt machen, klick dich hier mal durch und dann klickt man da irgendwie 5-mal Ja. Und dann hat man die Webseite offen und da ist dann oben rechts so ein Settings-Button und den klickt man an und dann steht da relativ prominent oben ein Server-Access-Token und diesen Access-Token, den trägt man nachher in seine Konfigurationsdatei ein. Da ist halt dieser Platzhalter, habt ihr vielleicht vorhin gesehen. Habe ich das hier nochmal? Nee, habe ich leider nicht. Aber ist auch egal. Also das seht ihr sofort, wo man diesen Access-Token eintragen muss. Und dann ist er da halt drin. Man kann, und das ist jetzt auch nochmal interessant, wenn man auf der Seite, wo man sein Projekt hat, weiter runter scrollt, gibt es unter den Einstellungen eine Danger Zone, die heißt bei denen wirklich so. Und da kann man das Projekt privat machen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt alles, was ich mit meinem erstellten Projekt mache, auch sofort öffentlich einsehbar. Das heißt also, jeden Satz, den ich da gesprochen habe und den er erkannt hat, ist da irgendwo abrufbar, wo auch immer. Also ich bin da jetzt kein großer Guru von wit.ai, aber ich habe dann einfach mal gesagt, na, mach das mir mal privat, weil, mal gucken. Ist vielleicht doch nicht so schön, wenn jeder gesprochene Satz, der erkannt wurde, da auch irgendwo auftaucht. Man kann hier auch die Sprache auf Deutsch umstellen für die Erkennung, also in dem gleichen Menü, nicht unter Danger Zone allerdings. Dann warnt einen, dass das noch ein bisschen Beta ist, aber gut, das ist ja eh alles Beta heutzutage. Insofern ist das nicht dramatisch. Ich habe hier extra später geschrieben, denn wenn ihr jetzt anfangt, das auszuprobieren, dann solltet ihr nicht alles auf einmal machen, sondern startet erstmal mit den Default Settings. Macht euch da vielleicht einen Account und macht die ersten 3-4 Versuche einfach mit Englisch oder einem englischen Satz, damit ihr so ein bisschen gehen lernt und stellt dann das Ganze um auf Deutsch, weil wenn ihr, wie gesagt, alles auf einmal macht, dann ist die Gefahr, dass es halt doch fehlschlägt, relativ hoch. Also ich zumindest hatte es auch erst versucht, alles auf einmal zu machen und habe dann gesagt, naja, mach's doch lieber Step by Step, ist die bessere Idee. Das war jetzt Spracherkennung, Internet-based. Jetzt kommen wir zur Spracherkennung lokal. Die Pocket Sphinx Engine ist glücklicherweise auch schon vorkonfiguriert und mitinstalliert auf diesem Image, was man kriegt. Und das kriegt man auch von Hand nicht wirklich gebaut. Also, da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Also Pocket Sphinx ist halt die lokale Lösung und ich habe es hier nochmal reingeschrieben. Also der wesentliche Unterschied zum Internet-Based ist natürlich, da geht erstmal kein Wort irgendwie nach draußen ins Internet. Das kann ich alles bei mir machen, ich brauche keine Bandbreite, ich brauche keinen Account und keiner speichert irgendwo sonst noch meine Daten irgendwo mit. Der große Nachteil ist eben, die Erkennungsrate ist deutlich schlechter. Also ich sag mal so, mit dem wit.ai, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, wie der einen versteht, dann ist man so bei, ich sag mal, ungefähr 70-80% mit dem Setup, was ich jetzt habe. Da komme ich auch nachher noch zu. Und bei den Pocket Sphinx bin ich mehr so bei 50-60%. Also ist halt doch deutlich schlechter. Das Pocket Sphinx kann auch Deutsch. Ups, das war jetzt nicht mein Wunsch. Das Pocket Sphinx kann auch Deutsch. Dazu muss man es aber in Teilen halt oder halt sehr tief unter der Haube neu konfigurieren. Und das habe ich nicht zum Laufen gekriegt. Also es gibt tatsächlich auch in dem Google-Forum halt eine Handvoll Einträge, wie man das machen kann. Die beziehen sich meist auf alte Versionen. Das kann irgendwie alles oder soll also zusammen funktionieren, auch mit den entsprechenden Dateien, die man irgendwo hin kopiert. Also ich habe es 2 Tage lang probiert und habe es dann einfach sein gelassen, muss ich gestehen. Wenn ich das machen möchte, das Pocket Sphinx, dann mache ich erstmal auf, also ich logge mich auf meinem Raspberry Pi natürlich ein. Dann mache ich erstmal meinen Swap-Off, weil ich muss halt was kompilieren, also auch wenn es schon mal vorkonfiguriert ist sozusagen, im Jasper muss ich halt Hand anlegen. Und wenn ich das kompiliere auf dem Raspberry Pi, dann wird er irgendwann anfangen zu swappen und per Default hat er leider einen Swap konfiguriert und ich sag mal, wer das schon mal von euch schon mal gemacht hat, also das wird dann einfach ultra lahm. Also das braucht so schon eine Weile, aber damit braucht es ewig. Glücklicherweise sind die Pakete für Pocket Sphinx also direkt in Debian drin. Da ist halt ein Raspbian drunter, also ist ein Raspbian drin, muss ich ja sagen. Und dann kann ich das installieren. Es gibt wesentlich neuere Versionen von den Pocket Sphinx bei GitHub und Co., aber wenn ihr es irgendwann zum Laufen kriegen wollt, nehmt die nicht, weil dann holt man sich so einen Rattenschwanz mit weiteren Abhängigkeiten rein. Glaubt mir, es macht keinen Spaß. Man lädt sich halt das TGZ runter, packt das auf, macht dann Make. Ich glaube, die meisten von euch haben so einen Dreiklang schon mal, so einen Configure brauche ich hier nicht mal machen. Also die meisten von euch haben das bestimmt schon mal gemacht. Geht dann Kaffee trinken, das hat bei mir so, ich glaube, 20 Minuten oder so gedauert. Dann war der damit durch, hat dabei dann eben geklappt. Am Ende brauche ich aus dem ganzen Ding genau diese Datei, den Phonetisaurus. Und den kopiere ich mir in UserLocalBin, weil den muss ich dann halt nachher ansprechen zum eigentlichen Spracherkennen. Warum ist das, sage ich jetzt immer, das ist schon vorkonfiguriert, auch wenn ich jetzt hier noch was da eintragen oder kompilieren muss. Ich habe hier schon so ein FST-Model und ein HMM-DIR. Ich habe jetzt leider die Abkürzung wieder vergessen, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls sind das diese Dateien, wo letztlich festgelegt ist, wie macht er seine Spracherkennung. Also da sind irgendwelche Transformationsmodelle drin und da ist, wie man hier auch erkennen kann, schon irgendwie so eine Sprache drin, ENUS. Und diese beiden Dateien, die muss ich letztlich austauschen gegen welche, die halt dann auch auf deutscher Sprache funktionieren. Und das klingt jetzt total einfach, aber ich habe halt keine... Also diese Versionen von diesen Dateien hängen eben auch ab von der Version, die ich halt im Phonetisaurus habe und also es ist, it's a mess. Was ist noch wichtig? Ich muss natürlich die standardmäßige auskonfigurieren, die einkonfigurieren und ich muss die Einrückung beachten. Wer von euch mit Python arbeitet, kennt das natürlich. Also wenn ich da ein Leerzeichen zu viel oder zu wenig habe, dann startet er halt nicht. Oder startet und macht dann keine Erkennung, was noch viel ärgerlicher ist. So viel zum Thema lokale Erkennung erstmal und der Konfiguration. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was noch über das Thema Mikrofon-Setup. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, da gibt es eigene Vorträge und eigene Messen zum Thema Audio-Setups. Und das Mikrofon ist echt der Teil, der im Zweifel die meisten Kosten verursacht bei dem ganzen Setup, was ich hier habe. Und was auch wirklich das ist, wo man sich am meisten Gedanken drum machen muss. Ich habe halt erstmal blauäugig, wie ich war, obwohl ich es hätte besser wissen können natürlich, mit einem USB-Mikro von eBay angefangen, habe gesagt, naja, hier kommt ein USB-Mikro ran da, wird schon irgendwie gehen. Es geht auch irgendwie, wenn man damit leben kann, dass die Erkennungsrate halt eher bei 10% ist oder so. Das ist natürlich nicht mehr nutzbar. Dann habe ich halt gedacht, naja gut, wenn man so, ich habe mich so ein bisschen erinnert, früher gab es da solche Sachen wie wenn man so Dragon Naturally Speaking, wenn das jemand von euch kennt, wo man halt dem Rechner was diktiert und übersetzt es dann in Text. es funktioniert ja auch eigentlich ganz gut. Und die haben immer damals schon gesagt, nimm doch hier irgendwie so ein Headset, dass du den Abstand zwischen Mikro und Mund immer gleich hast. Habe ich dann gemacht und habe dann meine weiteren Tests erstmal mit dem Headset gemacht. Und das funktionierte dann auch wesentlich besser. Also Erkennungsrate, sage ich mal, von 10% auf, ich sag mal so 70, 80, wenn ich halt was Internet-based gemacht habe, oder eher 80, 90, wenn ich es Internet-based gemacht habe, und halt so bei 50, 60, wenn ich das lokale Setup gemacht hatte. Also es hat einen Riesenunterschied gemacht. Aber immer ein Headset zu tragen, wenn man in der eigenen Wohnung unterwegs ist, ist ja auch blöd. Das will man ja auch nie machen. Also habe ich dann geguckt, was gibt es denn an guten Mikros, die man halt irgendwie so kaufen kann und per USB anschließen kann. Und bin dann letztlich gelandet bei so einem Zoom 1. Das ist so ein, ich sag mal, eigentlich Aufnahmegerät. Also früher hätte man hier so ein Diktiergerät gehabt. Und das ist jetzt halt die digitale Version davon. Da kann man auch eine SD-Karte reintun. Aber man kann das eben auch mit USB als Audio-Device anschließen. Und da ist halt ein wesentlich besseres Mikro drin und vor allen Dingen wesentlich besserer Vorverstärker, weil es ja der eigentliche Knackpunkt immer in dem Ding ist. Und das verstärkt das dann vernünftig und kann tatsächlich auch, also in einem Raum, selbst wenn man auf einer anderen Seite ist und der Raum vielleicht nicht ganz so groß ist wie dieser hier, kann man da sprechen und erkennt einen durchaus. Das kostet, und habe ich hier schon mal hingeschrieben, so ungefähr 100 Euro, wenn man das halt kauft. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer und wie ich schon sagte, das ist also der teuerste Part, den ich aktuell im Setup habe. Also so ein Raspberry Pi kostet ja irgendwie so um die 50 oder so, glaube ich. Gut, ich hatte halt noch einen da, deswegen war das nicht so wild. Sonst braucht man ja eigentlich nicht viel, also außer dem Raspberry Pi und irgendwie vielleicht noch einem Netzteil und einem Netzwerkkabel oder so. Und dann halt das Mikro. Ein paar Lautsprecher braucht man noch. Sollte ich auch noch, dazu komme ich ja gleich noch mit dazu. Aber die gibt es halt auch irgendwie für 10 Euro oder so und da braucht man wirklich nicht so tolle, das ist nicht so wild. Das heißt also, wer sich damit ernsthaft beschäftigt, das bei sich zu machen zu wollen, denkt dran, also für Spielereien kann man es mal so starten, aber wenn ihr das wirklich so betreiben wollt, dass ihr das täglich nutzt, dann werdet ihr da ein bisschen Geld investieren müssen. Eine Frage bitte.
Werden auch mehrere Mikrofone unterstützt?
Die Frage ist, ob mehrere Mikrofone unterstützt werden. Aktuell nicht. Also die Idee ist wahrscheinlich, so ein Array zu machen, wie das bei den Alexas auch ist, dass die 5 Mikros haben und es dann rausrechnen oder so. Also in der Richtung ist auch nichts geplant. Die sind, die Schnittstelle ist halt Pi Audio und die gehen halt auf Alsa und da ist nichts irgendwie in der Richtung geplant. Vermutlich bräuchte man dann da auch noch einen speziellen ASIC für, weil der Raspberry Pi wird das mit Bordmitteln, glaube ich, nicht rausrechnen können, was du dann da an Streugeräuschen so reinkriegst. Aber ich bin kein Audiotechniker an der Stelle, also ist ein bisschen Glatteis jetzt.
Die Antwort ist, wo ist man grundsätzlich auf externe Hardware rechnen? Das gehört auf eine externe Hardware, rechnet alles zu tatsächlich und die Mikrofon, aber eben speziell. Und es gehört auf der Hardware auf Mikrofon-Array selber gerechnet.
Genau. Also nochmal kurz die Antwort für den Audio-Stream. Also die Antwort ist also grundsätzlich, wenn ich so ein Mikrofon-Array habe, muss ich das auf eigene Hardware rechnen. Und naja, dann kommt ja am Ende wieder ein Stream raus und den kann ich natürlich dann da wieder reinpipen in das Ding. Also Microcom wäre ein Beispiel. Vielen Dank für den Tipp. So, jetzt haben wir den Part Eingabe gemacht. Was ich noch gar nicht behandelt habe, ist der Part Ausgabe, weil ich will ja letztlich nicht nur dem was erzählen, also es war schön, wenn ich dem was erzählen kann, aber ich möchte, dass er entweder irgendwas für mich macht oder mir zumindest mal ein Feedback gibt. Und logischerweise gibt Jasper per Default Feedback per Audio. Klingt ja auch irgendwie logisch. Das ist dann halt so ähnlich wie bei halt den anderen auch, die ich da so habe. Also ich sage dem halt sein Codewort, Jasper, was er halt erkennen muss irgendwo im Audio-Stream. Und dann macht er so ein Hi-Beep, macht Miep und dann kann ich meinen Befehl sprechen. Und dann macht er nochmal ein Low-Beep, so nach, ich weiß gar nicht, 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Also es reicht auf jeden Fall locker, um Befehl zu sprechen. Und dann versucht er eben irgendeinen Sinn zu finden in dem Text, den man ihm gegeben hat. Und führt dann was auch immer aus. Und also mindestens für diesen High-Beep und Low-Beep brauche ich halt irgendwie schon mal Audio. Und wenn ich halt die ganzen vorkonfigurierten Geschichten benutzen will, die da sind, wie zum Beispiel, wie ist denn das Wetter heute oder liest mir mal eine E-Mail vor oder was auch immer da so ist, dann brauche ich natürlich sowieso irgendeine Audioausgabe, die halt da was machen kann. Genau, hier ist der Punkt, alle Texte, die in Jasper per Default drin sind, also wenn ich den starte, dann begrüßt er mich auch erstmal, die sind halt per Default alle erstmal in Englisch gemacht. Wer keine Angst vor Python hat oder überhaupt Quelltexte zu bearbeiten, der kann das natürlich alles auf Deutsch umstellen. Ist dann halt ein bisschen aufwendig. Aber das funktioniert dann auch sehr gut. Ansonsten muss man halt damit leben, dass man halt die Texte erstmal in Englisch da hat. Ich habe da bei mir einfach auch so, hatte ich auch noch rumliegen, irgendwie so einen kleinen USB anschließbare Lautsprecher halt, die man für 10 Euro oder so bei eBay kriegt. Weil für das bisschen, was mir Jasper sagen muss, in meinem Setup brauche ich nicht so viel Sprache und für die Beeps reicht es völlig aus. So, wie kommt jetzt überhaupt der Text, den ich ja erstmal habe, wieder in die Sprache? Auch da habe ich wieder zwei Modalitäten, hatte ich ja schon gesagt, einmal lokal und einmal internet-based. Der Default, MariTTS, internet-based, okay. Der schickt halt seine Daten an einen Server im Internet. Und zwar ist der Server in der Hand von dem Hope-Maintainer von Jasper. Also es gibt halt einen, der sich im Wesentlichen um das Projekt kümmert, wie man das häufig bei, sagen wir mal, kleineren Projekten hat. Und der hat dann wahrscheinlich einfach aus Convenience-Gründen sich so ein Ding mal aufgesetzt und hat dann gesagt, ach naja, mein Gott, können die anderen halt auch dran, weil so viel Bandbreite braucht das nicht und dann ist das halt schon mal da. Man muss sich nicht selber was bauen. Wie gesagt, vorkonfiguriert, die ist qualitativ ganz okay. Also die Sätze, die da rauskommen, sind, ja, man hört, dass das irgendwie technisch ist, aber ich würde das vergleichen mit so einer durchschnittlichen Stimme von einem Auto, von einer Autonavigation. Also das kann man wirklich gut verstehen, was da rauskommt. Man kann das umstellen auf Deutsch, per Default, wie gesagt, natürlich Englisch. Aber wenn man den richtigen String einsetzt, habe ich, glaube ich, auch nachher noch auf meinen Folien, dann spricht das Ding auch Deutsch mit einem. Und das klingt sehr witzig natürlich, wenn er versucht, auf Deutsch die englischen Sätze vorzulesen, die da sind. Stolpert ihr selber drüber, wenn ihr es einfach mal probiert. Die zweite Lösung, die ich dann hier präsentiere, ist das eSpeak. Das ist die lokale Lösung, die man halt nutzen kann und die auch direkt schon mitkommt auf dem Raspberry Pi. Und ich sehe, einige haben es schon gelesen. Also das klingt wie Techno aus den 90ern. Also das ist halt wirklich so ein Mini-Sprachsynthesizer irgendwie. Der kann nur Englisch und das nur einigermaßen. Also sich damit ganze Texte vorlesen zu lassen, ist, glaube ich, eher der Horror. Also ich habe es mal probiert und ich habe es dann relativ schnell wieder abgeschaltet. Was muss ich trotzdem machen, wenn ich das konfigurieren will? Also hier oben der Default auskonfiguriert. Matt Curry ist halt derjenige, der das Jasper im Wesentlichen im Moment baut und betreut. Und ich konfiguriere es einfach alles auf und sage, okay, meine Text-to-Speech-Engine ist eSpeak, fertig. Das war's. Ich muss nur Jasper neu starten und dann läuft's. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich will da irgendwas mitmachen. Also jetzt habe ich irgendwie Jasper so weit gebracht, dass er mich versteht und ich ihn verstehe, wenn irgendwas passiert. Und ich mache das aber ja nicht zum Selbstzweck, sondern ich wollte damit was steuern. Und zwar habe ich halt bei mir in der Wohnung Licht, wie überraschend, und habe einfach mal damit gestartet. Und man kann eben ja über so 433 MHz Funksteckdosen kann man ja sehr viele Dinge steuern. Und das werden viele, die sich mit Home-Automationen beschäftigt haben, schon mal gemerkt haben. Und da war ich echt total überrascht, weil ich habe gedacht, so jetzt kommt es nochmal hier mit Löten und Machen und Basteln oder so. Aber das war wirklich total, also es war wirklich der einfachste Part an dem ganzen Setup. Habe dann nochmal Google gefragt, so Google hat mir diese Seite da rausgeworfen unter anderem. Habe ich mich da durchgeklickt, habe festgestellt, sieht wirklich irgendwie einfach aus. Habe mir dann hier so ein Funksende- und Empfängermodul für 433 MHz Bereich gekauft. Kostet, glaube ich, so um die 5 Euro. Ich habe auf jeden Fall gleich irgendwie mehrere bestellt, weil ich gedacht habe, wer weiß, ob eins kaputt ist, aber funktionieren alle irgendwie. Und man braucht halt nur ein passendes Funksteckdosenset dazu. Meistens, wenn man auf den Webseiten guckt, also es ist total sinnvoll, eins zu haben, wo man hier so mit den Dip-Switches sein Zeug selber einstellen kann. Das macht die Konfiguration viel, viel einfacher. Und wenn man aber da guckt bei Amazon oder wem auch immer, also man findet das Zeug, oder im Baumarkt, also da kriegt man also überall und die kosten auch nicht so viel Geld. Jetzt muss ich das nur irgendwie verkabeln. Ich habe das hier mal, habe meine künstlerischen Kreativität freien Lauf gelassen und das mal aufgezeichnet. Das ist halt hier mein Sendemodul, was ich habe. Den Empfänger brauche ich ja gar nicht an der Stelle. Und dann habe ich hier halt meinen Raspberry Pi. Da gehe ich einmal an den BCM17, also an den Pin 11, gebe dem Ding irgendwie ein bisschen Strom und natürlich auch Ground. Also ohne das geht es halt nicht. Bei mir war das hier nicht beschriftet, deswegen musste ich da noch mal ein bisschen in dem Datenblatt gucken, aber das weiß man dann ja im Zweifel auch. Und ja, angeschlossen und dann noch die Software kompiliert, die halt auch in dem Artikel erwähnt war. Also ich nehme das Wiring Pi, das ja, glaube ich, in jedem Projekt, was irgendwas macht, was mit dem Raspberry Pi und anschließend von Pins zu tun hat, irgendwie eine Rolle spielt. Also das Wiring Pi bauen, dann besorge ich mir Raspberry Remote, alles mit Git und mache dann hier Make Send. Send ist halt nachher mein Programm, mit dem ich meine Befehle lostreten kann. Und ja, das mache ich halt, indem ich hier mit sudo halt Send und dann gebe ich dem hier drei Zahlenkolonnen sozusagen. Also einmal, das ist der DIP-Code letztlich, den ich hier eingestellt habe. Also wenn ich hier alle oben sind halt alle 1 und wenn ich jetzt hier, weiß ich, die 5 runternehme, dann schreibe ich hier 11110. Dann die Steckdosennummer. Also ich habe ja auf der Fernbedienung, hat man gesehen, sind ja 4 Steckdosen da. Also ich will jetzt die Steckdose 2 schalten. Ja, und dann sende ich halt 0 oder 1 an oder aus. Und das war's. Also habe das halt irgendwie angesteckt, habe das ausgeführt, zack, schaltet. Super. Setup in 5 Minuten erledigt. Dann habe ich jetzt noch gedacht, gut, jetzt muss ich das dann irgendwie verheiraten, weil jetzt nur das erstmal so zu schalten ist ja schön, aber ich will es ja mit Jasper haben. Und Jasper bringt natürlich kein Modul dafür mit, also muss ich mir da eins selber schreiben. Und jetzt kommt tatsächlich ein Part, wo man tatsächlich die Dokumentation auf der Jasper.io-Seite benutzen kann. Da ist nämlich ein Standard oder ein Modul mal durchdokumentiert und steht halt, welche Teile man irgendwie davon anpassen und konfigurieren muss. Und die wichtigsten Teile davon habe ich jetzt rausgenommen. Da steht noch ein bisschen mehr in dem Modul drin, aber für meinen Zweck ist es ja wirklich super einfach. Ich lege halt ein neues Modul an. Lege ein neues Modul an. Das liegt halt in diesem Ordner da drin. Dann, aber wie gesagt, wenn ihr das lest, seht ihr das dann selber nachher auch. Die Python-Freunde werden jetzt schon erkennen, das sieht hier irgendwie alles nach Python aus. So, wichtig ist dann, dass ich ihm hier oben die Wörter gebe, auf die er hören soll. Und jetzt sieht man schon, ich habe die da auf Deutsch drin, also ich habe meinen auf Deutsch umgestellt. Und das Modul springt immer an, wenn er eins von diesen Wörtern in dem Stream hört, den man halt gesagt hat. Also wenn ich sage, Karl, geh doch mal bitte das Licht anschalten, dann hat er vielleicht Licht gehört und angehört und schalten gehört. Aber es reicht auch, wenn ich jetzt nur sagen würde, Karl, mach mal Licht. Dann würde er halt Licht hören und sagen, okay, passt. Jetzt will ich vielleicht nicht immer, dass er grundsätzlich bei jedem Mal, wenn ich da irgendwas sage, das auch anspricht, also tatsächlich das Modul anspringt. Und deswegen kann ich hier noch so eine Validisierung machen. Ich kann halt sagen, naja, mit einer regulären Expression. Also ich muss zum Beispiel sagen, Licht an, damit er das Licht schaltet. Oder Licht aus, damit er das Licht ausschaltet. Und ich habe es mir hier jetzt einfach mal total einfach gemacht. Also in dem Moment, wo in dem Satz irgendwie das Wort Licht vorkommt, dann legt er halt los. Dann kommt noch der zweite Part, das eigentliche Handle, was passiert halt, wenn er erkannt hat, okay, ich habe irgendwas mit Licht gesagt, ja, ich renne jetzt los und mache irgendwas. Was macht er dann? Und da habe ich es mir halt einfach gemacht, also ich muss jetzt ja nicht durch jede Zeile gehen, aber letztlich guckt er halt nach, wie ist denn der Status gerade, ist es gerade an oder aus? Und zwar, also das guckt er natürlich nicht tatsächlich im Licht nach, da hat er keinen Sensor, aber speichert sich den Status einfach ab und sagt halt, ist es gerade an oder aus? Wenn es halt aus ist, mach's an, wenn es an ist, mach's aus. Und ja, dann sieht man hier halt nachher nur noch genau das, was ich halt sende. Ja? Er sagt halt hier, sende das irgendwie... sende halt die erste Steckdose, die ich halt jetzt hier in dem Fall habe und noch halt den Light State, also an oder aus. Und jetzt sieht man hier, jetzt mache ich hier einen kurzen Sleep und dann mache ich den Call nochmal. Warum mache ich das? Also ich habe die Erfahrung gehabt, dass halt meine Funksteckdose so in, ich sag mal, 90% der Fälle schaltet und halt in 10% nicht. Naja, und ich sag mal, wenn ich es schon automatisiert habe, was ist einfacher als den Befehl einfach nochmal zu schicken und dann geht es halt in 99%, irgendwas Prozent oder so. Das liegt jetzt auch vermutlich nicht daran, dass es irgendwie das Modul irgendwie doof ist von dem Raspberry Pi oder so, sondern das gleiche Problem habe ich in meiner normalen Funkfernbedienung auch. Und meine Funksteckdose ist halt irgendwo so ein bisschen hinterm Schrank. Naja, wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass sie das schlecht empfangen kann. Aber man kann sich mit sowas ganz gut behelfen. Oder ich konnte mir zumindest ganz gut damit behelfen. Und das war's dann schon. Also dieses Modul, wenn man das jetzt per Copy und Paste einfach reinschmeißen würde in die Datei, just mal neu starten, erkennt er automatisch das neue Modul da und dann geht's los. So, jetzt rede ich noch ein bisschen was über die Lokalisation. Aber erstmal beantworte ich noch eine Frage von Nate. Ja. 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 Mhm. Okay, also vielen Dank für den Tipp. Also da hat sich jemand schon wesentlich mehr beschäftigt mit dem Zeug, als ich das gemacht habe. Also man kann an die 433 MHz Module noch eine Antenne anschließen, entweder anlöten mit einem Draht oder mit Magnetfuß, habe ich verstanden. Okay, also an der Platine ist ein kleiner Anschluss, da kann man also auf jeden Fall was anschließen, was dann die Sendeleistung deutlich verbessert. Und mit den Steckdosen gerade ist der Punkt nochmal gewesen, wenn man erst einen Ausschaltcode sendet und dann einen Anschaltcode, funktioniert es auch wesentlich besser. Habe ich das richtig so verstanden? Dankeschön. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe meinen Jasper irgendwann umbenannt, weil halt die Erkennungsrate, wenn ich sage, also solange ich noch sage, hallo Jasper, geht es vielleicht noch, aber wenn ich halt irgendwie deutsche Sätze habe und dann da Jasper drin, das ist halt für die Spracherkennungsengine total schwierig. Also habe ich ihn einfach mal in Karl umbenannt. Und ja, seid ihr alle mit der Kommandozeile Freund inzwischen, zumindest wenn ihr so weit gekommen seid. Also dann macht er einfach ein Set auf diese drei Dateien und ersetzt einfach jedes Mal das Wort Jasper durch Karl und dann hört das Ding am Ende auf Karl. Da habt ihr dann gleich sogar schon, also man sieht hier, das ist also auch ein Modul letztlich, was hier drin ist. Man kann den Media Player Daemon damit kontrollieren. Der hört dann auch gleich auf Karl, weil der hat das nochmal irgendwie bei sich mit drin. Und dann hatte ich ja auch gesagt, also wenn man ihm natürlich englische Sätze sagen hört mit einer deutschen Sprachausgabe, klingt das auch irgendwie witzig. Also macht man mal den Startstring, den man halt hier hat, How can I be of service? Ändert man einfach vielleicht auf Stehe zu Diensten und dann begrüßt er einen mit einem zumindest einigermaßen vernünftigen Text. Dann habe ich ja gesagt, es reicht halt nicht nur die Texte zu ändern, ich muss auch der Text-to-Speech-Engine natürlich das Deutsch beibringen. Und wie gesagt, die von dem Matt Curry, also der Server, kann das eben auch. Da ist das, muss ich letztlich diese beiden Zeilen eben ändern. Ich sage, die Sprache ist halt Deutsch. Und das ist dann eben die Sprache dafür, die ich da benutzen muss. Die Mary TTS ist übrigens selber auch Open Source, diese Engine. Und man kann sich den Server auch lokal selber aufsetzen. Also das ist jetzt, wer jetzt sagt, okay, ich möchte diese Engine benutzen, aber trotzdem nicht übers Internet gehen, weil ich vielleicht keine vernünftige Verbindung habe. Oder weil ich halt nicht möchte, dass es übers Internet geht und weil ich dem nicht traue und der schneidet vielleicht doch was mit. Dann kann ich mir selber so einen Server auch aufsetzen. Das habe ich aber nicht probiert, muss ich gestehen. Also da mein Jasper halt irgendwie sonst keine Sprachausgaben machen muss, ist halt das Einzige, was er ab und zu mal sagt, ich stehe jetzt zu Diensten und das ist mir dann egal. Ja, was vielleicht auch noch ganz sinnvoll ist, einfach mal so die erste Ausgabe, die man halt so hat. Also wenn man das Jasper-Image erstmal so startet und sich dann eingeloggt hat, dann läuft selber Jasper noch nicht. Und man will es dann auf jeden Fall zum Start und zum Probieren und Üben erstmal interaktiv starten, damit man überhaupt bemerkt, was in dem Ding eigentlich so passiert. Wenn man das halt startet, dann sieht, kommt hier oben so ein bisschen Werbung und dann noch so eine Handvoll Debug-Meldungen, die ich jetzt hier mal weggeschnitten habe. Und wichtig sind dann die Zeilen, die wir jetzt hier unten nochmal so ein bisschen haben. Also wenn an dem Mikrofon keine wesentliche Änderung kommt, also tatsächlich eher Stille wahrnimmt, dann schickt er natürlich auch nichts zu irgendeinem Server. Also es muss irgendeine Art von Veränderung sein, also Disturbance, und dann sendet er sozusagen ein Schnipsel eben an den Webserver oder an die API weg, beziehungsweise versucht lokal die Erkennung zu tun. Und dann ist halt hier immer drin, was er halt erkannt hat, was er jetzt als String erstmal wieder in den ganzen Modulen gibt. Also wenn ich halt, wenn er jetzt hier erkannt hat, okay, ich habe hallokal gesagt, was auch immer ich gesagt habe, das muss nicht hallokal gewesen sein, aber das hat er erkannt. Und dann geht er halt alle Module durch und pipet halt in alle Module, guckt halt erstmal, ist da irgendein Modul, was irgendwie auf Hallo oder auf Karl hört. Und wenn das so ist, dann springt halt die Validisierung an von dem Modul und sagt, ja, das ist irgendwie ein Befehl für mich, den ich ausführen will. Und dann führt er das aus. Gut, bei hallokal natürlich noch nicht, weil hallokal ist ja erstmal die Erkennung, dass er halt anfängt. Dann das Kommando wäre das Licht anschalten und dann passiert was. Und diese Ausgabe mit dem Using Pin und Sending System Code, das ist halt genau die Ausgabe, die letztlich kommt, wenn ich das Send-Kommando ausführe, was ihr halt vorhin gesehen habt. Und was ihr sicherlich, wenn ihr es am Anfang probieren wollt, auch ganz häufig seht, das ist dieses hier. Das ist also, er hat zwar was erkannt und hat das auch an irgendeine Spracherkennungsengine geschickt, aber er hat nichts verstanden. Und also das passiert euch sicherlich am Anfang auch häufig. Ja, damit bin ich jetzt durch meinen Vortrag erstmal durch. Ich habe hier einen Link zum Vortrag stehen. Also geht einfach auf eholz.de, da ist das Ding dann da. Ich wollte da noch einen QR-Code reinmachen, aber das ist mir irgendwie entgangen. Und ja, ansonsten unter der Mailadresse könnt ihr mich erreichen. Und wie gesagt, es ist auch hoffentlich dann demnächst auf den Chemnitzer Linux-Tag-Seiten als Vortrag zum Runterladen. Dankeschön. Habt ihr noch Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe?
So.
Also die Frage ist, welche Spracherkennung ich aktuell benutze. Also ich benutze tatsächlich die wit.ai im Moment noch. Wobei ich halt, da ich halt viel rumteste, auch immer wieder wechsle. Also ich möchte eigentlich so weit gehen, dass ich halt nachher diese Pocket Sphinx Engine benutzen kann, die eben lokal auf dem läuft. Und jetzt, wo ich, also das Zoom habe ich jetzt seit einer Woche im Test oder so, das Zoom H1. Und damit kann ich das auch wahrscheinlich dann wirklich machen. Mit halt einem anderen Mikro, was halt irgendwie nicht so gut ist, habe ich da halt keine Chancen gehabt.
Wie ist das mit dem Schlüsselworterkennung?
Wie ist das mit der Schlüsselworterkennung? Die wird auch im Internet dann schon gemacht.
Also genau, also auch die Schlüsselworterkennung wird schon im Internet gemacht. Also als das Projekt gestartet ist, und das ist also auch in der Dokumentation, eben auf der Seite, Standardseite, ist es halt noch anders, weil da haben die halt grundsätzlich Pocket Sphinx benutzt, um halt erstmal die Stichworterkennung zu machen sozusagen, die Erkennungsworterkennung. Und dann erst den Part eben an irgendeinen Internetdienst gesendet, wenn das gewollt war. Aber das ist inzwischen so, dass es nur noch eine Engine gibt und halt dann grundsätzlich auch mein Erkennungswort erstmal übers Internet geht. Deswegen wirklich always on. Alles, was ich halt sage, wird im Zweifel irgendwo hingesendet.
Das heißt mit anderen Worten, ihr sendet immer alles ins Internet?
Ja, genau. Okay. Ihr sendet immer alles ins Internet. Noch weitere Fragen? Hier vorne. Die Frage war, was war das Lustigste, was er erkannt hat und ob ich eine Liste habe. Also ich habe keine Liste, ich muss dich enttäuschen. Was ist das? Kann ich jetzt so nicht sagen. Also da sind die witzigsten Dinge dabei, natürlich, wie das halt immer so ist, was man so macht. Und man probiert sich natürlich dann auch aus. Ja, erkennt er zum Beispiel Ficken? Naja, erkennt er natürlich. Das ist ein Wort, was scheinbar immer erkannt wird. Aber ob man sie einen, aber wäre ein gutes, wäre vielleicht eine gute, also Hallo Ficken. Aber vielleicht finden das die Nachbarn komisch. Ich weiß es nicht. Nur eine Frage. Die Frage ist, ob die Erkennung von dem Raspberry Pi, ob die Rechenleistung zur Erkennung ausreicht auf dem Raspberry Pi. Ich denke, dass es halt tatsächlich ein Problem ist, warum die nicht so gut ist mit der Rechenleistung. Ich muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung, was eigentlich passiert, wenn dieses Pocket Sphinx da anläuft. Also Ich sehe, dass mein Raspberry Pi jetzt nicht völlig ausgelastet ist, wenn er Texterkennung macht. Also die Load liegt da unter 2 üblicherweise. Und der hat ja 4 Cores, also scheint erstmal so zu gehen. Und es könnte auch durchaus sein, dass halt mit neueren Pocket Swings Varianten das deutlich besser funktioniert, weil die haben ihr Zeug halt auch, also das ist Versionsstand 2014 oder so oder 13, also da ist bestimmt was passiert. Aber wie gesagt, ich habe es halt nicht kompiliert gekriegt. Und was, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch einen wesentlichen Anteil hat, sind diese Dateien, diese beiden, die ich einbinde, wo halt einmal diese Sprachmodelle drin sind und dann diese Umsetzungs-, also irgendwelche Funktionen da, die irgendwelche Sinus-, Cosinus-Dinge umsetzen, die können halt auch weiterentwickelt werden, diese Sprachmodelle, und vielleicht gibt es da auch Neueres. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, dafür Open-Source-Varianten zu finden, die halt öffentlich verfügbar sind, die man öffentlich verwenden kann. Da noch ein Replay, ja, das, dann bitte ja, das Mikro.
Ich würde dazu noch was sagen. Das hängt von der Größe der HMMs, der Hidden Macro Models ab, wie stark die Hardware sein muss. Und die ist vermutlich da beim Pocket Swing sehr klein, weil der Raspberry Pi das nicht wirklich rechnen kann, ja, wenn man es nimmt. Ja. Aber ich wollte fragen, ob du vielleicht schon, hast du schon mal das mit dem mit der A-Firma probiert?
Mit der A-Firma.
Mit Amazon.
Habe ich tatsächlich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ich habe keinen
Amazon. Weil seit kurzem gibt es ein Rootkit für ein Amazon Echo.
Ah, okay.
Ja. Da wäre natürlich jetzt, also das Interessante ist dabei, mich hätte es interessiert, ob du das schon mal gemacht hast, weil darum bin ich da.
Bin ich noch nicht zugekommen. Aber ein guter Tipp, also das werde ich mir dann jetzt mal anschauen.
Da ist alles drinnen, ne? Ja. Nur bis vor kurzem hat man das Ding halt noch nicht geroutet gehabt, aber ist, weiß nicht, zwei Monate.
Ich bastel an dem Ding jetzt seit einem, ich sag mal, guten halben Jahr so vor mich hin, immer mal in meiner Freizeit, aber das ist, wenn natürlich jetzt mal diesen... Der Alexa-Dings da benutzen kann, warum denn nicht? Ja.
Genau, weil das war, da ist alles drin. Da ist eine performante Hardware und ein Mikrofon-Array auch drin. Also, meine Frage dazu.
Vielleicht im nächsten Jahr. Danke. So, sonst noch Fragen, Anmerkungen? Da vorne ist noch was. Okay, also nochmal der Hinweis, eSpeak kann nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Man muss ihm dann noch ein paar Parameter geben. Voices, Doppel und dann DE, okay. Und dann spricht er genauso funky, wie er jetzt Englisch spricht, dann halt Deutsch. Okay. Da hinten ist noch eine Frage.
Danke. Vor ein paar Jahren habe ich mal mit Text-to-Speech rumgespielt, ist aber wirklich schon 6-7 Jahre her oder so. Da gab es noch was, das hieß Mbrola, und das wurde dann kombiniert mit einer Sache, die hieß Text-to-Fo, also P-H-O. Mhm. Möglicherweise ist das besser als eSpeak, also wenn du es nochmal versuchen möchtest.
Also ich bin auch nicht auf alles eingegangen, also es gibt noch wesentlich mehr Bindings in dem Jasper für halt diverse andere Engines, sowohl für die Erkennung als auch für die Ausgabe. Also ich kann zum Beispiel, also was ich benutzen kann, ist, ich kann die Amazon API benutzen direkt mit dem Jasper, da gibt es also irgendwas. Aber wer will das schon, ja? Also deswegen, also ich weiß jetzt nicht, ob das, was du genannt hast, direkt mit drin ist, weil ich habe mich jetzt auch einfach bei mir persönlich auf die 4 beschränkt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt was gefunden, was für mich geht. Aber da ist noch viel mehr selber drin. Also wer da probieren möchte, kann sich da austoben. Okay, dann danke ich dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wünsche euch jetzt eine gute Heimreise und vielleicht bis nächstes Jahr.